Hilde hat es schon gesagt, heute beginnt eine neue Gottesdienstreihe zur Urgeschichte. So nennt man diesen Abschnitt der Bibel. Also so die ersten Texte, Schöpfung, Paradies, Kain und Abel, die Sintflut, Turmbau zu Babel. Darum wird es in den nächsten Wochen gehen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bis zum Advent, und im Advent wird es dann adventlicher. Wir schauen mal. Urgeschichte, das klingt so richtig nach Ursprung, nach uralt. Und viele verstehen diese Texte auch so, dass sie davon erzählen, wie der Anfang gewesen ist, wie alles so begann. Ich möchte in den kommenden Wochen einen anderen Blickwinkel darauf werfen. Nicht ursprünglich, sondern eher urtypisch. Ich glaube, dass in diesen Texten Dinge beschrieben werden, die urtypisch für uns Menschen sind. Für uns Menschen, für unsere Beziehungen untereinander, unsere Beziehung zu Gott und urtypisch auch für Gott selbst. Und darum hat das, was wir dort lesen, Bedeutung für uns heute. Es sind nicht nur alte Geschichten, sondern sie sind urtypisch. Wir können etwas aus ihnen für uns heute mitnehmen. Das hoffe ich zumindest. Ihr könnt ja mal versuchen und gucken, was ihr heute mitnehmen könnt. Wir beginnen diese Reise, diesen Weg mit dem ersten Schöpfungszeugnis. Und den haben wir gerade sehr beeindruckend gesehen, finde ich, in Ausschnitten, einige Verse daraus mit Bildern untermalt. Hanna, dir an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Man könnte jetzt endlose Diskussionen darüber führen, wie das denn damals gewesen ist. Und ich erinnere mich an Diskussionen bei uns früher im Jugendkreis und auf Freizeiten. Da gab es die einen, die gesagt haben, und genau so ist das gewesen. Und die Bibel hat doch recht. Und ich habe in einem Buch gelesen und der Professor sowieso sagt. Und die anderen haben gesagt, was, bist du verrückt, das kann doch gar nicht sein. Also wenn du sowas denkst, dann... Und diese beiden Fronten, die sind aufeinander geprallt und dazwischen waren die, die sich nicht entscheiden konnten. Und man hat endlos diskutiert bis tief in die Nacht und am Ende hat es nichts gebracht. Keiner hat den anderen überzeugt und irgendwie hat diese Diskussion auch nicht irgendwie was Fruchtbringendes gebracht. Sondern, ja, irgendwie hat man nur diskutiert und ich glaube dabei wahrscheinlich den Text in dem, was er eigentlich möchte, gar nicht ernst genommen. Und darum möchte ich anders auf diesen Text schauen, und zwar vielmehr mit der Frage, was haben die Menschen, die das aufgeschrieben haben, beabsichtigt? Warum haben sie das aufgeschrieben, wie sie es aufgeschrieben haben? Was wollten sie ihren Lesern damals mit auf den Weg geben? Was wollten sie bewirken? Und dazu muss man natürlich ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund der Entstehung dieses Textes kennen. Jetzt könnte man sagen, naja, ist doch ganz klar, der steht ganz vorne in der Bibel, also ist doch das Erste, was aufgeschrieben wurde. Das stimmt so aber nicht ganz. Die biblischen Texte sind unterschiedlich entstanden und sind auch erst später zueinander zusortiert worden. Dieser Text stammt ungefähr aus der Zeit 600 vor Christus. Und wer vor 14 Tagen im Gottesdienst war, bei dem klingelt es jetzt vielleicht. Da war doch was, 600 vor Christus. Babylonisches Exil. Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört, ein Teil des Volkes verschleppt nach Babylon. Wie müssen die sich gefühlt haben, als die in Babylon angekommen sind? Ich stelle mir das ungefähr so vor und vielleicht könnt ihr euch das auch vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr seid in Osnabrück aufgewachsen. Für einige passt das ja sogar. Und ihr habt aber außer Osnabrück noch nie eine andere Stadt gesehen. Ihr wohnt irgendwo drumherum oder direkt in Osnabrück und wenn ihr in die Stadt wollt, dann geht ihr hier nach Osnabrück. Und das ist die Stadt, die ihr kennt, das ist die Kultur, die ihr kennt, das sind die Häuser, die Bauten, die ihr kennt und ihr denkt, wow, unsere Stadthalle, architektonisches Meisterwerk, etwas Schöneres und Größeres kann es weltweit nicht geben. Das Diguna-Hochhaus. Dass man ein so großes Haus bauen kann, Wahnsinn. Größere Häuser gehen einfach nicht. Man merkt ja jetzt schon, dass es irgendwie nicht ganz stabil ist. Größer geht nicht. Und irgendwann denkt man, hier in Osnabrück, da ist der Nabel der Welt. Hier ist die Kultur, hier schlägt das Herz der Welt, hier pulsiert das Leben. Und jetzt werdet ihr verschleppt, versetzt, wie auch immer, nach New York. Und ihr steht vor dem kleinsten Wolkenkratzer und schaut ihn euch an und denkt, huch, gibt ja was Größeres. Ja, Osnabrück ist schön, aber irgendwie kein Vergleich zu dem, was ich jetzt sehe. So ungefähr muss es den Menschen gegangen sein, als sie von Jerusalem nach Babylon gekommen sind. Aus der zerstörten Stadt in eine Stadt voller Prachtbauten, voller Paläste, voller Tempel. Und der kleinste Tempel in Babylon war größer und prächtiger als der Tempel in Jerusalem, der in Schutt und Asche lag. Einige fanden das so beeindruckend, dass sie anfingen, auch die Vorstellungen, die in Babylon herrschten, zu übernehmen. Religiöse Vorstellungen, Glauben. Und eine dieser Vorstellungen war die Verehrung von Sonne, Mond und Sternen. Man glaubte, dass in den Gestirnen Gottheiten leben. Das ist der Sitz der Götter. Dort leben die Götter. Und von dort aus regieren sie, von dort aus bestimmen sie unser Schicksal, unser Leben. Und wir sind ihnen eigentlich irgendwie ausgeliefert, ihrem auf Gedeih und Verderb. Und so hat man angefangen, diese Götter anzubeten und hat jeden Tag der Woche einen dieser Götter gewidmet. Und diese Vorstellung, die zieht sich durch die Kulturen hindurch, hinein bis in unsere Sprache heute. Es ist kein Zufall, dass der Montag Montag heißt. Es kommt von Mond, der Tag, an dem der Mond angebetet wurde. Es ist kein Zufall, dass im Englischen der Samstag Saturday heißt. Da steckt der Saturn drin. Und im Französischen der Mercredi ist der Mittwoch. Da steckt der Merkur drin. Und am letzten Tag der Woche, der galt der obersten Gottheit, dem größten Gott. Und der musste natürlich auch den größten, den stärksten und kräftigsten Planeten haben, die Sonne. Daher der Sonntag. Bis heute sind diese Namen bei uns vertreten. Diesen Sternenkult begegnet nun das jüdische Volk. Und wie gesagt, sie waren beeindruckt von der Pracht der Kultur und der Religion, fingen an, den fremden Glauben aufzunehmen. Und dann haben sich Leute hingesetzt und haben ihren eigenen Glauben formuliert, um sich abzugrenzen zu dem, was in Babylon gedacht und geglaubt wurde. Um den Menschen zu zeigen, haltet fest an dem, was wir haben. Haltet fest an unseren Glauben, haltet fest an Jahwe. Lasst euch nicht abbringen. Und das Schöpfungszeugnis ist einer dieser Texte. Seid ihr noch bei mir? Das war jetzt ein langer Anlaufweg. Ja. Und jetzt guckt euch diesen Text nochmal an. Der läuft zu auf den siebten Tag. Der siebte Tag, das ist der Zielpunkt. Und da heißt es, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag, er gehört mir. Das Schöpfungszeugnis der Juden macht klar, dieser siebte Tag ist wirklich einer Gottheit geweiht. Aber nicht der Sonne, die ist nur Geschöpf, sondern dem Schöpfer. Dem Gott, der alles gemacht hat, dem gehört dieser Tag. Und man merkt es auch an anderen Stellen im Schöpfungszeugnis. Ich lese nochmal einen Teil vor aus dem vierten Tag. Da werden Sonne, Mond und Sterne erschaffen. Und nochmal in einem Umfeld, in dem alle dachten, dass die Gestirne ja Götter sind, dass dort die Götter zu Hause sind, dass die für unser Schicksal, für das Ergehen auf dieser Welt verantwortlich sind. Ja, das habt ihr jetzt im Ohr. Diese Vorstellung. Und jetzt hört euch an, was die Bibel über die Sterne, über Sonne und Mond sagt. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Nicht Götter. Nicht Wohnungen der Götter, nicht Schicksalslenker, sondern Lichter, Lampen. Die hat unser Gott dahin gehängt, damit es nicht dunkel ist, damit wir was sehen können, damit wir nicht auf die Nase fallen. Darum sind sie da. Lampen, mehr nicht. Dieser ganze Text ist eigentlich eine Aufforderung, betet nicht die falschen Dinge an. Lasst die Sonne Sonne sein und lasst Gott Gott sein. Verwechselt nicht Geschöpf mit dem Schöpfer. Geht nicht den Dingen auf den Leim. Warum ist es wichtig, nicht die falschen Dinge anzubeten? Eine schnelle Antwort ist, weil wir dann Gottes Ehre kränken würden. Ja, ich glaube, dass Gott es tatsächlich nicht egal ist, wen oder was wir anbeten. Aber die Vorstellung eines schmollenden, beleidigten, in seiner Ehre gekränkten Gottes finde ich doch relativ menschlich gedacht. Vielleicht geht es weniger um Gott als vielmehr um uns und was es für uns für eine Auswirkung hat. In Babylon wurden die Sterne angebetet. Sie waren die Schicksalslenker. Man war ihnen ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb. Man wusste nicht, was man tun sollte. Und so fing man an, sich nach den Sternen zu richten, bestimmte Dinge zu tun bei bestimmten Konstellationen, damit man irgendwie durch diese schicksalshaften Mächte hindurchkam, unbeschadet. Man fing an, Rituale zu entwickeln, Opfer zu machen und so weiter und so fort, um diese Götter irgendwie gnädig zu stimmen. Und das war ein enorm anstrengendes Unterfangen. Und letztendlich hat man den Sternen damit die Macht gegeben, von der man dachte, dass sie sie haben. Sie hatten am Ende Macht, aber nur die Macht, die man ihnen gegeben hat. Weil Menschen anfingen, ihr Leben auszurichten nach ihnen. Im Schöpfungsbericht wird was ganz anderes geschildert. Gott hat den Menschen mit Wert, mit Ehre, mit Auftrag, mit Sinn geschaffen. Als Gegenüber, als Ebenbild und nicht als Sklaven, zur Freiheit im Gegenüber zu Gott und nicht als Knecht. Das Schöpfungszeugnis fordert auf, schenk Gott dein Vertrauen. Richte dich nach ihm aus. Lass nicht zu, dass irgendwelche Dinge euch gefangen nehmen, so wie die Sterne die Menschen damals gefangen genommen haben, sondern richtet euch nach dem aus, der alles gemacht hat. Spätestens seit der Mondlandung wissen wir, dass da oben niemand wohnt. Aber die Tendenz, die falschen Dinge anzubeten, ich glaube, die steckt in uns drin. Urtypisch vielleicht. Und dabei denke ich nicht an Sonne, Mond und Sterne, sondern an andere Dinge, die in unserem Leben so wichtig werden, dass wir unser ganzes Leben danach ausrichten, dass wir sie vielleicht tatsächlich anbeten und die uns gefangen nehmen, die Macht über uns ausüben. Es gibt Menschen, die beten Macht an und setzen alles daran, Macht zu erhalten. Nicht, um sie für andere zu gebrauchen, sondern für sich selber zu missbrauchen. Wer bereit ist, alles für die Macht zu tun, der wird sich in Schuld verstricken, wird gefangen sein in Schuld. Manche Menschen beten ihr Ego an, halten sich selbst für das Maß der Dinge. Das macht unbarmherzig und überheblich. Menschen sind gefangen in ihrer Unbarmherzigkeit. Manche Menschen erheben ihren Groll, ihren Ärger und ihre Empörung auf einen Thron und beten ihn an. Und sie bleiben in ihrem Groll gefangen. Das ist eine Gefahr, die ich in meinem Leben immer wieder entdecke. Besitz wird angebetet, aber immer mit verbunden mit der Angst, etwas zu verlieren, nicht genug zu haben, zu kurz zu kommen. Manche vergöttern Ideale. An ihnen messen sie sich und andere und zerbrechen letztendlich an ihnen. Manche sehen überall Probleme und bleiben in diesen Problemen gefangen, aber können sich auch nicht von ihnen lösen, ob wenn das die Dinge wären, nach denen sie sich ausrichten. Und vor dem Leben ist wie ein großes Minuszeichen. Und so kann jeder für sich das mal weiterspinnen und prüfen und schauen, gibt es etwas in meinem Leben, wonach ich mich ausrichte, was ich sozusagen wie auf einen Thron erhöhe und setze, anbete vielleicht sogar, was mich letztendlich aber gefangen hält, mein Leben nicht frei macht. Das Schöpfungszeugnis lädt ein, glaub an den Schöpfer, nicht an das Geschöpf. Setzt euer Vertrauen auf ihn, richtet euch nach ihm aus. Durch die ganzen Verse dieses ersten Abschnittes der Bibel hindurch wird unterstrichen, Gott ist es, von dem alles kommt. Tiere, Pflanzen, Erde, Tag, Nacht, das Leben, der Himmel, die Sterne, der Mensch, du und ich. Von ihm kommt alles. Er durchdringt alles, er erhält alles, er durchwebt alles. Und die einfache Botschaft dahinter ist doch, ihm kannst du vertrauen, weil er es ist, der dich geschaffen hat, weil er es ist, der dich trägt, weil er es ist, der dich am Leben erhält, weil er es ist, der dich mit Würde erschaffen hat, mit Ehre, mit Wert, als Gegenüber. Und wer das in seinem Leben als Ausrichtungspunkt nimmt, diesen Gott, ich glaube, der darf erleben, dass eine Befreiung geschieht. Befreit von der Angst, bedeutungslos zu sein. Von der Angst, zu kurz zu kommen. Von der Angst, nicht genug zu haben. Von der Schuld anderer. Von der eigenen Schuld. Von den Idealen, die uns erdrücken wollen. Frei auch von dem, was manchmal wie ein Riesenproblem vor mir steht, und was ich noch viel größer mache in meinen Gedanken. Dem Vertrauen, der alles gemacht hat, der alles erhält, der alles durchwebt, der mit Würde und Wert mich ausgestattet hat. Das befreit. Frei zu leben, so wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Wie Gott sagen würde, typisch Mensch, so wünsche ich es mir. Nehmt euch einen Moment Zeit, darüber nochmal nachzudenken. Ihr seht gleich drei Fragen, die können euch helfen. Aber vielleicht ist euch ja schon auch was aufgefallen, wo ihr sagt, ja, das ist was in meinem Leben, das rutscht manchmal an diese Stelle, die Gott eigentlich gebührt. Und das nimmt mich gefangen. Und dann nutzt doch die Zeit und sag es Gott. Sag, hey, ich habe es mal wieder gemerkt, es tut mir leid. Mach du dich wichtig in meinem Leben, dass ich dir vertraue. Nehmt euch 2 Minuten Zeit. Ich bete mit uns. Guter Gott, du hast alles gemacht, alles aus deiner Hand. Und dafür danken wir dir, das sehen wir, das staunen wir. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht was genau und wie genau, aber du bist der Schöpfer, du stehst hinter allem und auch hinter unserem Leben. Und du siehst die Dinge, die sich manchmal in unser Leben hineindrängen wollen und die uns am Ende auch gefangen nehmen. Und du bist es, der uns zur Freiheit geschaffen hat, zur Freiheit im Gegenüber zu dir, in der Begegnung mit dir. So legen wir dir alles hin und bitten dich, dass du Freiheit schenkst in unser Leben hinein. Amen.